Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vermutlich schon. Es gibt ja manchmal Situationen, da muss man Menschen etwas sagen, was sie nicht so gerne hören wollen. Das kann bisweilen sehr schwierig werden, beispielsweise bei Frischverliebten. Also wenn man so in die Situation kommt, dass ein guter Freund vielleicht sich verliebt hat in eine Frau und man den Eindruck hat, also das passt überhaupt nicht, ja, die tut dem nicht gut oder was auch immer. Und man hat ja das Gefühl, man müsste da eigentlich mal freundschaftlich eingreifen und da sagen, das macht nicht so viel Sinn. Ja. Ich beneide niemanden um dieses Gespräch. Man sollte es auch nur führen, wenn man sehr belastbare Freundschaften unterhält. Also endet eben meistens eher im Streit. Ja. Da wird nicht so sehr zugehört. Ne. Oder anderes Beispiel aus der Wirtschaft hört man auch immer wieder, da aus irgendwelchen Gründen wird da an Geschäftsmodellen festgehalten oder wird da irgendwas vorangetrieben und alle drumherum sagen, das ist ein Flop, das funktioniert nicht. Aber irgendwer steht dahinter und sagt, nein, das ist meine große Vision und dann werden da Millionen oder bei großen Unternehmen Milliarden irgendwo im Teich versenkt. Ratgeber werden konsequent ignoriert und irgendwann ist das Ding Konkurs oder die private Verschuldung nimmt Überhand. Man kann sich das gar nicht so richtig erklären. Oder, drittes Beispiel, kommt auch häufig vor, wenn ältere Menschen nicht mehr in ihren eigenen vier Wänden bleiben können, weil sie dort nicht mehr versorgt werden können. Und man kommt und sagt, es geht nicht mehr. Ganz oft die Situation, nein, das will ich nicht hören, ich will hier bleiben. Kann ich auch verstehen. Ich würde ja auch nicht daraus wollen. Trotzdem kommt man in so eine Situation, wo man merkt, also da wird jeder Gedanke, jeder auch nur innerlich zu erwägen, dass das vielleicht jetzt gekommen sein könnte, dieser Moment, der wird völlig kategorisch ausgeblendet. Das gibt es immer wieder, dass wir in so Situationen kommen, wo wir Dinge einfach nicht hören wollen. Und geistlich kann uns das natürlich auch passieren, dass Jesus uns Dinge sagt, die wir so gar nicht, überhaupt gar nicht hören wollen. Und darum geht es zum guten Stück auch heute in diesem Text, erst sehr kurz, in Matthäus 16, in den Versen 1 bis 4. Und das geht erstmal sehr harmlos los. Da kommt so eine Abordnung von Pharisäern und Sadduzäern zu Jesus und sagt, Jesus, zeige uns doch ein Zeichen aus dem Himmel. Zeige uns ein Zeichen von Gott. Und das hört sich ja erstmal gar nicht so an, als wenn da jemand irgendwas nicht sehen möchte. Das scheint ja eher so das Gegenteil zu sein. Da möchte ich gerne was sehen. Die kommen und sagen, ach Jesus, wenn du doch der bist, der du sagst, der du bist und wenn du doch die Rückendeckung von oben hast und wenn du das doch alles kannst, Dann zeig uns doch mal ein Zeichen, dann stell doch mal klar, du bist hier nicht so ein Großmaul, da wird viel behauptet und so, sondern du hast doch dann diese Vollmacht, zeig uns doch da mal ein Zeichen, stell doch mal für alle klar, so sieht die Sache hier aus. Das scheint ein interessantes Gespräch zu werden, also wenn ich damals Unbeteiligter gewesen wäre, ich hätte so daneben gestanden und dann wäre das gekommen, hätte ich gedacht, ach, das wird bestimmt interessant, was hier gleich passiert. Kann man sich gut vorstellen. Und wie das bei Jesus dann häufig so ist, kriegen die Pharisäer und Sadduzäer direkt eine volle Packung. Man kann sich ja fragen, was würde Jesus denen jetzt sagen? Und das können wir lesen in Matthäus 16, 2 bis 4. Da steht, er aber antwortete und sprach zu ihnen, am Abend sagt ihr, es wird schön, denn der Himmel ist rot. Und am Morgen, heute kommt ein Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trübe, ihr Heuchler. Das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Und er verließ sie und ging davon. Das ist auch eine Ansage. Zunächst mal ist das, was Jesus hier macht, und das hat ja auch der Predigt so die Einordnung in die Reihe gegeben, ein Wettervergleich. Er ist eigentlich ein ganz einfacher Vergleich. Er sagt im Grunde genommen, also jeder von uns kann ja bis zum gewissen Maß so das Wetter vorhersagen. Das haben wir jetzt auch schon mehrfach gehört und das kennen wir alle, wenn wir irgendwie beim Grillen sitzen und dann wird der Himmel schwarz und es donnert irgendwie so in der Ferne, dann denken wir, wenn wir unser Schnitzel nicht im Vorbeischwimmen erwischen wollen, dann packen wir jetzt besser unsere Sachen und gehen rein. Das können auch schon ältere Kinder, dafür muss man jetzt kein Genie sein. Ne? Wir machen ja in der Regel auch keine 10-Tages-Wettervorhersagen, sondern wir gucken hoch und sagen, ach, in den nächsten 4 Stunden regnet das nicht. Und das können die Pharisäer auch. Ja? Die gucken abends in den Himmel und sagen, so sieht's aus, morgen wird's wohl gut und morgens ist trüb am Himmel, ja, da kann's wohl regnen. Das ist keine große Kunst. Und im nächsten Schritt sagt Jesus, wisst ihr, was ich nicht so richtig verstehe ist, wie kann das sein, dass ihr sowas Einfaches könnt, aber wenn es um geistliche Dinge geht und wenn es um Zeichen am Himmel geht im geistlichen Sinne, dann seid ihr dumm wie Brot. Ihr könnt das Offensichtlichste nicht sehen. Wie kommt denn das? Auf der einen Seite guckt ihr hoch und erkennt die Dinge und im anderen Bereich liegen die Sachen mindestens genauso offensichtlich da, und ihr versteht sie nicht. Wie kann das sein? Jesus spricht ja hier von den Zeichen der Zeit. Er sagt, warum könnt ihr die Zeichen der Zeit nicht deuten? Warum versteht ihr das denn nicht? Was meint Jesus damit? Das kann sich im ganz konkreten Kontext auf ganz viele verschiedene Stellen theoretisch beziehen. Ganz allgemein gesprochen meint Jesus hier oder spricht Jesus hier davon, dass er und die Pharisäer und die Sadduzäer in einer besonderen, bedeutungsschweren Zeit leben. Die Zeit, in der er eben da ist, in der sich bestimmte Ereignisse vollziehen. Ist ja nicht umsonst so, dass uns die Bibel von genau dieser Zeit berichtet. In den Evangelien ist diese Zeit festgehalten. Es ist eine unglaublich wichtige, dichte, aufgeladene Zeit, in der wichtige Ereignisse passieren. Und in dieser leben die eben jetzt. Und diese Zeit, die ist lange vorhergesagt schon. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jesus läuft ja nicht durch die Gegend und sagt, jetzt schaut doch mal her, ich mache doch Wunder, dann kann ich doch nicht nur ein Mensch sein. Ich lehre doch hier vernünftige Dinge, die man mit dem gesunden Menschenverstand eigentlich einsehen kann, also solltet ihr mir doch nachfolgen. Das ist ja nicht die Logik Jesu. Jesus war ja nicht ein schlauer, weiser Mann, der durch die Welt lief und wir sagen alle, weil er so vernünftig war, glauben wir jetzt an den. Sondern was Jesus ja immer wieder deutlich gemacht hat, ist, ich bin der Messias, ich bin angekündigt worden vom Anbeginn der Zeit. Schaut auf die Zeichen, die ausgelegt worden sind. Ich erfülle die. Ich bin nicht nur einfach ein Mensch. Und in den Generationen, die Israel mit Gott verbracht hat, in der Israel den Bund mit Gott gehalten hat, sind immer wieder Zeichen ausgelegt worden, die auf diesen Moment hingedeutet haben. Da war zum Beispiel Jesaja. Jesaja hat eine gewaltige Vision gemalt in Jesaja 61 von der Zeit, wenn Gottes Reich voll zur Blüte kommt und sich durchsetzt. Eine Zukunftsvision. Und in dieser Zukunftsvision lesen wir, das steht in Jesaja 61, Vers 1 und 2, der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten alle Trauernden. Und was macht Jesus mit diesem Zeichen, das da ausgelegt worden ist vor so langer Zeit? Naja, am Anfang seiner Wirksamkeit stellt er sich in Nazareth in die Synagoge und man reicht ihm die Jesaja-Schriftrolle, um daraus zu lesen. Und er liest genau diese Passage und dann setzt er sich wieder hin. Und Lukas schreibt, alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Es war mucksmäuschenstill. Man kann sich förmlich vorstellen, dass man auf einmal die Vögel draußen wieder zwitschern hört. Große Spannung. Wie positioniert sich Jesus zu diesem Zeichen? Wie geht er damit um? Und Jesus sagt, heute vor euren Ohren ist dieses Wort erfüllt worden. Ich bin der. Ich mache das. Ich bin nicht nur einfach jemand, der hier kommt und was erzählt. Ich bin der, auf den alle Zeichen hingedeutet haben. Und von diesen Zeichen gab es viele. Das war ja nicht nur Jesaja. Es fängt ja mit Johannes dem Täufer an. Es fängt mit den Stammbaumregistern am Anfang der Evangelien an, die zeigen, Jesus ist das. Es geht in die Apostelgeschichte. Man könnte Dutzende Beispiele finden, wo Zeichen auf Jesus deuten. Es war eigentlich kaum zu übersehen. Und hier die konkreten Zeichen kann man ja auch nachweisen. Was sagt er denn? Eine frohe Botschaft wird verkündet. Gefangene kommen frei. Armen wird geholfen. Lahme können wieder gehen. ist das 3 Minuten durch die Evangelien geguckt, finden wir alles in jeder erdenklichen Weise, egal wie wir das interpretieren, Jesus hat das gemacht. Und Jesu Nachfolger in der Apostelgeschichte haben das auch gemacht. Und selbst wenn man das da nicht hätte sehen können, heute kann man das auch noch sehen. Sitzen denn nicht hier in der Gemeinde auch Leute, die sagen würden, jawohl, man hat mir das Herz gebrochen und Jesus hat das heil gemacht. Ich war gefangen, in welcher Weise auch immer, und Jesus hat mich frei gemacht. Verkünden wir nicht heute auch eine frohe Botschaft, dass alle, die das brauchen und die Gnade wollen, bei Gott Erfüllung finden können? Das tun wir heute immer noch. Und deswegen ist ja auch die Gemeinde, sind wir als Christen, immer schon Zeichen dafür, dass Jesus der ist. Wir gehören auch zu den Zeichen dieser Zeit. In uns erfüllt sich die Herrschaft Jesu. Und das kann nicht übersehen werden. Jesaja hat gesagt, wie eine Fackel, die man im Dunkeln anzündet, so bricht Gottes Herrlichkeit hervor. Und so passiert das aus der Gemeinde. Man kann das nicht übersehen, wenn man hinguckt. Jesus selbst hat gesagt, wie eine Stadt, die auf dem Berg liegt, das kann nicht verborgen bleiben. Wer von uns, der über den Zubringer abends nach Berg-Neustadt gefahren ist, hat den Berg-Neustadt übersehen? Das geht nicht. Und Berg-Neustadt liegt im Tal, wenn man von da kommt. Und wenn es auf dem Berg läge, im flachen Land, man könnte das bis zum Horizont leuchten sehen. Die Zeichen der Zeit sind so überwältigend da, man muss sie sehen. Und für die Pharisäer, die theologisch gebildet waren, die das alles vor- und rückwärts kannten, wie konnten die das übersehen? Wie geht das überhaupt? Naja, man könnte sagen, sie wollten es nicht sehen. Ich meine, man muss ja sagen, also unter uns gesprochen, wenn die Pharisäer kommen und sagen, zeig uns ein Zeichen aus dem Himmel, und ich mir überlege, dass die Taufe Jesu vorher war und da wird er getauft, dann kommt eine Stimme aus dem Himmel und sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen, dann würde ich sagen, das gilt als Zeichen vom Himmel. Ja, aber für die Pharisäer scheint das ja nicht genug gewesen zu sein. Obwohl es ja ziemlich genau das qualifiziert, was sie da haben wollen. Und das können wir doch an dieser Stelle hier festhalten. Genauso wenig wie der Teufel in der Wüste, der Jesus versucht, Brot aus einem Stein zu erschaffen, das macht, weil er sich ernsthaft Sorgen um Jesu Gesundheit macht. Genauso wenig wollen die Pharisäer doch hier ein Zeichen haben, weil sie eine Glaubenskrise haben und sagen, also Jesus, wir wissen echt nicht weiter und wenn du ein Zeichen tun würdest, dann könnten wir uns überwinden und glauben. Wir sind aber so verunsichert. Die haben sich doch schon lange entschieden. Steht ihr ja auch ganz deutlich, sie wollten Jesus eine Falle stellen oder sie wollten ihn versuchen. Das hat ja nichts damit zu tun, dass jemand irgendwie Tröstung braucht oder Führung braucht oder so. Die Pharisäer sind verhärtet und Jesus hätte den Himmel zum Einsturz bringen können. Sie hätten in ihn geglaubt. Die hätten irgendeinen Weg gefunden, das wieder umzumodeln, dass es nicht gepasst hätte. Und deswegen sagt er auch ganz konsequent, ihnen wird kein Zeichen gegeben werden, außer das Zeichen von Jona. Was meint er damit? Er meint das Kreuz. Genauso wie Jona von diesem Walfisch verschluckt wurde und in dem Bauch war und weg war und tot war und dann plötzlich wieder aufgetaucht ist, genauso sagt Jesus, werde ich am Kreuz sterben, ich werde ins Totenreich hinabsteigen, ich werde 3 Tage tot sein, am 3. Tag werde ich wieder auferstehen und niemand hat damit gerechnet. Ja? Und dieses Zeichen, das sollen die Pharisäer sehen, das Kreuz sollen die sehen. Und wenn die das nicht glauben, dann bringt auch kein anderes Zeichen mehr was. Und das ist ja bei uns, in unserem christlichen Leben ist das ja auch so. Wenn ich Zweifel daran habe, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, dass er mich liebt und meine Schuld vergeben hat, dann kann der sich noch so auf den Kopf stellen und mir in meinem Leben alles Mögliche Gute tun. Ich werde diese Zweifel damit nicht in den Griff bekommen. Erst wenn ich diese Gewissheit annehme, dass ich sage, jawohl, Jesus ist das Zentrum meines Lebens, weil er für mich am Kreuz gestorben ist. Von da aus kann alles andere irgendwie eingeordnet werden. Aber wenn ich das nicht habe, werde ich immer Zweifel haben. Und deswegen verweist ja auch Jesus ganz konsequent und sagt, guckt auf das Kreuz. Und wenn ihr das glaubt, dann ist gut. Und wenn ihr es nicht glaubt, dann brauche ich hier auch keine Zeichen zu tun. Das Kreuz ist das größte Zeichen der Liebe Gottes. Und alle Zeichen, um die es sonst noch geht, weisen irgendwie auf dieses Zeichen hin. Es sind quasi Zeichen für das Kreuz. Aber wie gesagt, die Pharisäer wollen es nicht sehen. Jesus sagt, sie sind ein böses und ehebrecherisches Geschlecht. Man kann sich die Pharisäer vorstellen wie einen Mann, der morgens früh aus dem Haus geht, seiner Frau übers Haar streichelt, ihr einen Kuss auf die Wange drückt und sagt, ich liebe dich, bin glücklich mit dir und dann direkt zu seiner Geliebten fährt, mit ihr in die Kiste springt, den Tag mit ihr verbringt, die Laken sind noch warm, kommt er zu Hause, drückt seiner Frau wieder einen Kuss auf die Wange und haut auf den Tisch und sagt, jetzt bring ein großes Opfer und zeig mir, dass du mich liebst. Wie dreist, wie unverschämt, wie verletzend auch. Ja? Kein Wunder, dass Jesus die einfach hier stehen lässt und sagt, wie dreist seid ihr? Alles, was ich hier tue, ignoriert ihr und tretet mit Füßen und dann kommt ihr und wollt ein Zeichen. Das geht nicht. Ja? Bleibt nur noch die Frage übrig, warum wollen denn die Pharisäer und Sadduzäer das eigentlich nicht sehen? Naja, das wissen wir nicht genau. Aber man könnte da verschiedene Theorien haben. Vielleicht geht es einfach darum, dass sie die Wahrheit nicht erkennen wollen, dass sie als Führer des Volkes total versagt haben. Jesus nennt sie ja selber blinde Blindenführer. Und beide fallen in die Grube, der Führer und der Geführte. Es ist keine angenehme Wahrheit zu erkennen, dass einem die Führung vieler Menschen anvertraut worden ist und man hat sie konsequent in den Abgrund gerissen. Wäre eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit. Es ist keine angenehme Erkenntnis, wenn man von sich glaubt, dass man selber moralisch überlegen ist, wenn einem dann jemand sagt, man kann selbst die einfachsten Dinge nicht fertigbringen. Und die Moral, von der man so überzeugt ist, ist im Grunde genommen nichts wert, ist sogar das Gegenteil wert. Das ist nicht leicht einzusehen. Oder wenn ich besonders stolz bin darauf, dass ich meine kultischen Reinheitsgebote besonders streng einhalte und dann kommt da Jesus daher und sagt, also pass mal auf, gar nichts, was von außen da irgendwie an den Menschen reinkommt und rankommt, macht den unrein, sondern alles, was da aus dem rauskommt, die bösen Gedanken etc., das macht den unrein. Eure kultische Reinheit, die ist eigentlich nichts wert. Das ist keine schöne Erkenntnis. Da kann man verstehen, dass die Pharisäer eigentlich nie wirklich überhaupt in Erwägung ziehen, Jesus tatsächlich da anzuerkennen. Und da sind wir vielleicht den Pharisäern am ähnlichsten oder können von den Pharisäern am meisten lernen und müssen als Christen auf der Hut sein. Denn auch bei uns gibt es ja so Dinge, wo wir sagen, also da spiele ich eigentlich nicht mit. Wenn das gefordert wird, wenn das angesprochen wird, wenn das Gegenstand ist, dann erwäge ich das eigentlich nicht, da mache ich direkt zu. Und in dem Bereich bleibt dann auch für uns, bei den Pharisäern im Grunde genommen nur Verhärtung und konsequente Selbsttäuschung irgendwie noch übrig. Das zeigen die Pharisäer ja ganz eindrucksvoll, dass wir als Christen immer wieder Entscheidungen treffen wollen. Jesus fordert uns auf, Dinge zu tun. Jesus fordert uns auf, Wege zu gehen. Jesus fordert uns auf, Zeichen, die er für uns auslegt, zu erkennen. Verdrehen wir die? Wollen wir die nicht sehen? Gehen wir den Weg nicht, weil wir meinen, wir können nicht oder wir wollen nicht? Dann können wir uns in diese Richtung entwickeln wie die Pharisäer. Dann können wir hart werden, dann können wir dreist werden, dann können wir unbelehrbar werden. Das kann schwierig sein. Wir müssen solche Entscheidungen ständig treffen. Und dabei verlangt aber Jesus von uns genau genommen nicht mal, dass wir uns immer richtig entscheiden. Oder dass wir immer alles direkt richtig tun oder dass wir immer alles direkt umsetzen. Also wenn der Anspruch Jesu wäre, dass wir jedes Gebot, das wir irgendwie verstanden und verinnerlicht haben, direkt und konsequent für immer umsetzen und dass wir jede individuelle Führung des Heiligen Geistes und jeden Wink, den wir da bekommen, dass wir dem auch immer nachgehen. Keiner von uns, der hier sitzen würde, könnte sich jemals Hoffnungen machen, irgendwie in der Herrlichkeit Gottes anzukommen. Wir wären alle gnadenlos verloren. Ja. Das verlangt auch Jesus gar nicht. Das ist natürlich langfristig das Ziel. Klar, Jesus sagt, langfristig ist das Ziel, dass ihr mir mit ganzem Herzen nachfolgt. Das bedeutet mit eurem Denken, mit eurem Fühlen, mit eurem Handeln. Ganz konsequent als ganzer Mensch. Das ist Nachfolge. Aber Jesus kennt uns ja auch. Jesus weiß ja auch, als Menschen sind wir eitel. Jesus weiß auch, wir neigen zur Selbsttäuschung und drehen uns die Dinge, wie sie uns passen, oft genug. Jesus weiß auch, dass wir schwach sind und Dinge oft manchmal auch nicht erkennen, auch manchmal nicht erkennen können. Deswegen ist er barmherzig. Aber eine Forderung bleibt doch, dass wir ihm vertrauen und versuchen, den Weg zu gehen, den er uns zeigt. Jesus verlangt von uns zunächst mal nichts weiter, als dass wir das Gebet des Vertrauens beten und sagen, Jesus, ich vertraue dir, dass der Weg, den du mir zeigst, der richtige ist für mich, weil du es gut mit mir meinst. Wir erklären unser falsches Denken, unser falsches Fühlen und unser falsches Handeln nicht für richtig, sondern wir sagen, ich tue das, Ich habe auch das Gefühl, ich kann es nicht anders tun. Ich merke auch, ein Teil von mir will das auch so tun. Aber ich weiß, es ist falsch und ich muss das zugeben. Das ist erstmal der Schritt, dass wir nicht das Falsche für das Richtige erklären. Dass wir nicht sagen, jawohl, ich hasse den, weil er hat mir das angetan und das ist auch richtig so. Sondern dass wir sagen, jawohl, ich hasse den, er hat mir das angetan. Ich weiß, ich sollte das nicht tun, weil Jesus, du sagst, ich soll meinen Nächsten lieben, aber ich kann nicht anders. Jesus, bitte, hilf mir, ich vertraue dir, dass das, was du mir sagst, nämlich, dass ich diese Person trotzdem lieben soll, dass das der richtige Weg ist, dass das das Gute für mich ist, auch wenn ich es jetzt nicht tun kann. Ändere mich da bitte, Jesus, damit ich das kann. Das ist das Gebet des Vertrauens, dass wir in unserer Gespaltenheit, in unserer Selbsterkenntnis, dass wir eigentlich Dinge gar nicht tun wollen, die wir wollen sollten, dass wir dann sagen können, Jesus, ich bitte dich, verändere mich, vertraue dir, dass dein Weg der richtige ist. Bring mich dazu, gehorsam zu sein. Bring mich dazu, die Entscheidung richtig zu treffen. Das kann vieles sein. Jesus, zeige mir eine unangenehme Wahrheit in meinem Leben zu erkennen, die ich eigentlich nicht wirklich sehen möchte. Jesus, hilf mir, mit meinem Nächsten, wo ich eigentlich auch das Gefühl habe, berechtigterweise hasse oder was gegen ihn habe, hilf mir, ihm zu vergeben. Jesus, ich merke, ich bin auf der Flucht, ich habe Angst vor etwas. Jesus, hilf mir, dass ich da mutig dran hingehe, auch wenn ich mir gar nicht vorstellen kann, dass ich das schaffen kann. Jesus, ich bin in einer Sucht drin und ich habe das Gefühl, ohne diese Sucht kann ich ja nicht, das geht nicht. Ja? Aber ich weiß, Jesus, dass du sagst mir, ich kann ohne. Vertraue dir da, ändere mich da, auch wenn ich das Gefühl habe, ich will das gar nicht so richtig hergeben. Wenn wir das Gebet des Vertrauens mit einem echten Anliegen und Beharrlichkeit beten, dann wird uns Jesus Veränderung schenken. Das hat er zugesagt. Wir werden wachsen, wir werden stärker werden, wir werden handlungsfähiger werden, wir werden reifer werden und wir werden authentischer. Wenn wir das nicht tun, werden wir uns verhärten und wir werden versuchen, Jesus zu ignorieren in diesem Punkt, denn er weist uns auf Dinge an, die wir nicht sehen wollen. Und was können wir dann von Jesus erwarten, wenn wir sagen, Jesus, der Weg, den du uns zeigst, der Weg, den du mir zeigst, den will ich nicht gehen. Und das, was du als Wahrheit bezeichnest, das glaube ich nicht. Was können wir dann von Jesus erwarten? Jesus wird diesen Weg trotzdem mit uns gehen. Er wird uns nicht alleine lassen, er wird uns nicht aufgeben, aber es wird ein einsamer Weg sein. Nicht, weil Jesus nicht da ist, sondern weil wir ihn nicht sehen wollen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist die schlimmste Einsamkeit, wenn man direkt gegenüber von jemandem sitzt oder neben jemandem sitzt und man fühlt sich trotzdem einsam, weil man diese Person nicht an sich heranlässt, weil man weiß, ich will die nicht bei mir haben. Das ist schlimmer, als wenn niemand da ist. Das kann uns auch im Glauben passieren, dass wir uns in Bereichen so dicht machen, wo wir Jesu Führung ablehnen, dass wir ihn gar nicht mehr erkennen können, wie die Pharisäer. Da steht Gott vor ihnen und sagt, zeig uns ein Zeichen, damit wir das sehen. Und sie sind eigentlich Experten für Gott und sie erkennen ihn nicht mal. Sie sind weit davon entfernt, ihn zu erkennen. Und dann wird unser Glaube schwach und kränklich und angreifbar. Dann sind wir wie so ein junger Setzling am Wegesrand und wenn da einer kommt und hat Wut, dann tritt er danach und der ist kaputt. Oder dann kommt der Sturzregen und der ist kaputt. Und wenn wir aber Jesus vertrauen und ihm gehorsam sind und nachfolgen, wenn wir bereit sind, uns von ihm Dinge zeigen zu lassen, die auch für uns unbequem sind, Entscheidungen zu treffen, die wir als unbequem empfinden, dann wachsen wir und dann werden wir ein großer Baum. Und wenn dann das Unwetter kommt, passiert nichts. Und wenn dann einer nach uns tritt, dann kann er treten, bis er sich den Fuß bricht. Das macht uns nichts. Das ist der Lohn, den Jesus uns in Aussicht stellt für Gehorsam und Vertrauen, die wir ihm entgegenbringen. Manchmal in der Demokratie ist das so, dass die Vertrauensfrage gestellt wird. Das ist immer dann der Fall, wenn die Regierung sich denkt, also irgendwie mit dem Parlament und wir haben einen unterschiedlichen Kurs gewählt. Irgendwie müssen wir jetzt mal klären, dass wir uns eigentlich einig sind. Im Glauben ist das oft auch so. Dann haben wir uns in irgendeine Richtung entwickelt, bewusst oder unbewusst. Wir haben gesagt, nein, ich will das nicht, Jesus, oder haben das ignoriert oder haben auch das gar nicht gemerkt. Und dann kommen wir im Glauben nicht weiter. Das funktioniert da nicht. Wenn zwei Leute zusammengehen wollen und gleichzeitig in eine andere Richtung, dann bewegt sich eben nichts. Und dann kommen wir im Glauben auch nicht weiter, wenn wir und Jesus nicht in die gleiche Richtung gehen wollen. Und dann kann das passieren, dass Jesus die Vertrauensfrage stellt. Das kann auf ganz unterschiedliche Weise passieren. Das kann passieren durch ein Lebensereignis, das nochmal aufwirft. Das kann passieren durch einen Freund oder eine Freundin, die sagt, komm mal, was du da machst, wie gehst du damit um? Das kann passieren durch Bibelstudium, dass ich auf einmal auf ein Gebot stoße und denke, oh, ja, damit habe ich ein Problem. Oder das kann auch eben durch eine Predigt passieren. Und ich möchte dir heute diese Vertrauensfrage stellen und dich ermutigen, wenn es Bereiche in deinem Leben gibt, wo du sagst, da befinde ich mich im Widerstand, da merke ich, ich will nicht hinterhergehen. Das kann im ganz Großen sein, dass du sagst, also ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich merke, eigentlich müsste ich sagen, Jesus, jawohl, du bist mein Gott, dir gehört mein Leben, ich will dir nachfolgen, aber ich kann das noch nicht. Das kann auch im Kleinen sein als Christ. Das heißt, also in diesem Bereich, in meiner Ehe, mit dem Geld, mit Sexualität, mit Jähzorn, mit Arroganz, mit was auch immer, also in diesem Bereich merke ich, Jesus, eigentlich will ich da nicht so richtig. Dann hast du jetzt die Möglichkeit, nochmal in der Zeit, die gleich kommt, still für dich zu beten und dieses Gebet des Vertrauens zu beten und sagen, jawohl, Jesus, ich merke, ich will vielleicht auch gar nicht so richtig, aber ich bitte dich, verändere mich. Ich vertraue dir damit allem, dass du es gut mit mir meinst, dass jede Veränderung, die du in meinem Leben voranbringst, dass das eine gute Veränderung ist, auch wenn ich mir das gar nicht richtig vorstellen kann jetzt gerade. Das ist das Gebet des Vertrauens und ich ermutige dich, das zu beten.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.